Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Europäische Union muss in letzter Zeit mit einiger Verbitterung zur Kenntnis nehmen, dass sie bei der Bewältigung internationaler Krisen, wenn überhaupt, nur am Katzentisch Platz findet. Dabei ist die EU ökonomisch eine Weltmacht, kann dies aber nicht in weltpolitische Relevanz umsetzen. Auf Zypern bemühten sich die EU-Staaten während eines sogenannten informellen Gipfeltreffens, einen Platz auf der internationalen Bühne zu erkämpfen. Ist das gelungen? Unter anderem diese Frage wollen wir mit Professor Hans-Ludwig Neuhoff erörtern. Er ist seit 2004 Professor für Soziologie und Psychologie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, aber seit 2024 auch Abgeordneter der AfD im EU-Parlament. Herzlich willkommen, Herr Neuhoff.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Neuhoff, diverse Medien vermeldeten, der Gipfel auf Zypern sei in entspannter Atmosphäre verlaufen, weil zum ersten Mal seit 16 Jahren der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die Ukraine-Politik der EU nicht mehr blockieren konnte. Hat der Gipfel also, ich sag mal, befreit grandiose Beschlüsse in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Selenskyj fassen können oder ist das eine große Fata Morgana gewesen?
Zunächst einmal hängt die relative Entspannung dieses Gipfels sicherlich auch damit zusammen, dass es sich um einen informellen Gipfel handelte. Das heißt, dass gar keine Beschlüsse zu fassen waren. In der Frage, die Sie eingangs aufgeworfen haben, warum es denn der Europäischen Union so schwer fällt, auf geopolitischem Terrain eine echte Rolle zu spielen, dann ist es tatsächlich so, dass man in der EU lange Zeit geglaubt hat, alleine als Wirtschaftsmacht geopolitischen Einfluss ausüben zu können. Und dieser Glaube war ein fundamentaler Irrtum. Nur wer auch über militärische Macht verfügt, das heißt, wer glaubhaft machen kann, dass er seine Interessen im Zweifelsfalle auch mit militärischen Mitteln verteidigen oder sogar durchsetzen kann, der hat auch auf dem diplomatischen Parkett tatsächlich Macht. Und diese Macht fehlt den Europäern. Das macht ihr ambivalentes Verhältnis zu den USA aus, auf die sie einerseits angewiesen sind und von denen sie sich andererseits emanzipieren wollen. Und diese Situation prägt im Moment das Geschehen in der Europäischen Union.
Ist die Union also eher der Hühnerhaufen oder dann doch eine Zusammenkunft von Staaten, die sich meinetwegen auf eine einheitliche Militärdoktrin oder Militärstrategie, Rüstungsstrategie einigen können?
Daran wird im Moment intensiv gearbeitet. Im Moment heißt seit inzwischen 2 Jahren oder etwas mehr. Einige Papiere waren auch schon in der Schublade, bevor sie dann aktiviert wurden. Von den strukturellen Bedingungen her kann man sagen, dass es tatsächlich gemeinsame Interessen der europäischen Staaten in der Sicherheitspolitik gibt. Wir von der AfD und von der ESN-Fraktion im Europäischen Parlament bringen das auf den Punkt, dass in der entstehenden multipolaren Weltordnung Europa gute Gründe hätte, sich als ein eigener, unabhängiger Pol zu konstituieren. Und dazu gehört natürlich auch dann die Fähigkeit, sich selbst aus eigener Kraft verteidigen zu können. Das kann man also insofern als ein gemeinsames Interesse bezeichnen, das einen weiteren Rückhalt natürlich auch in der Tatsache hat, dass die europäischen Staaten kulturell und historisch zusammengehören und auch von anderen Regionen, von anderen Großräumen abgegrenzt werden können. Und es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die einzelnen europäischen Staaten, auch die großen Staaten wie Deutschland und Frankreich, nicht groß genug sind, um die Fähigkeiten, die es braucht, sicherheitspolitisch und verteidigungspolitisch in der heutigen Welt bestehen zu können, allein und aus eigener Kraft aufstellen zu können. Deswegen ist man auf Zusammenarbeit angewiesen. Diese Zusammenarbeit gestaltet sich dann aber konkret im Einzelfall außerordentlich kompliziert. Und deswegen vergleiche ich die Europäische Union manchmal gewissermaßen mit einem großen Gefäß, in das alle etwas hineinwerfen, also ihre Beiträge. Und dann laufen sie zum Gefäß hin und versuchen jeder herauszuziehen, was nur immer geht und damit nach Hause zu laufen und es vorzuweisen und herauszustellen, schaut her, was ich aus Brüssel euch mitgebracht habe. Das ist eine gewisse Grundstruktur und die versucht man jetzt im Bereich vor allen Dingen der Rüstungsindustrie, das heißt bei der Schaffung einer technologischen und industriellen Basis für eine europäische Rüstungsproduktion zu überwinden.
Ist vor dem Hintergrund, was Sie gerade geschildert haben, der Versuch bzw. die Strategie, die Ukraine mehr oder weniger schnell in die EU aufzunehmen, nicht kontraproduktiv?
Tatsächlich, das wäre kontraproduktiv, denn die Ukraine ist ein Staat, dessen Zukunft ungewiss ist. Das heißt, es könnte passieren und es sieht sogar auch danach aus, dass man mit einer Mitgliedschaft der Ukraine einen riesigen Mühlstein um den Hals hätte, der für einige der Mitgliedstaaten einen echten Statuswechsel bedeuten würde, nämlich dass sie von Nettoempfängern zu Nettozahlern würden. Die Kosten, die der Wiederaufbau der Ukraine nach sich zieht, sind im Moment noch überhaupt gar nicht abzusehen. Dazu kommt ja auch, dass wir gar nicht wissen, in welchem demografischen Zustand sich die Ukraine künftig befinden wird. Millionen haben das Land verlassen. Wir wissen gar nicht genau, wie viele Menschen im Moment in der Ukraine sich tatsächlich aufhalten. Und wir wissen auch nicht, wie viele von denen, die das Land verlassen haben, überhaupt bereit und willens sind, zurückzukehren. Das heißt, bevor dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, kann man überhaupt gar nicht sinnvoll über einen Beitritt der Ukraine sprechen. Und das wird im Europäischen Parlament hinter vorgehaltener Hand auch durchaus ausgesprochen. Selbst von Marta Kos, also der Erweiterungskommissarin, ist in einer Ausschusssitzung gesagt worden, dass aus ihrer Sicht ein Beitritt der Ukraine mindestens 10 Jahre braucht. Das sind also ganz andere Zahlen als das, was jetzt hier offiziell in Umlauf gebracht wird. Und da stellt sich dann die Frage, Herr Peter, warum wird denn das eigentlich dann in diesem Ausmaß betrieben? Und diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn Sie sich erinnern, als der Krieg im Februar 2022 ausbrach, bestand ja die Unterstützungsleistung, die von der damaligen Bundesregierung Scholz der Ukraine angeboten wurde, zunächst einmal darin, einige Tausende oder Zehntausende Helme, Soldatenhelme, an die Ukraine zu liefern. Das wirkt aus heutiger Sicht natürlich vollkommen lächerlich, aber das war offenbar damals die Wahrnehmung. Das heißt, man hatte eigentlich kein Szenario vor Augen und keine Strategie vor Augen, wie man eigentlich mit dieser Situation aus der Sicht der Bundesregierung umgeht. Ganz anders die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission hat bereits einen Monat nach Beginn des Krieges den sogenannten Strategic Compass verabschiedet, also einen strategischen Kompass, ein sicherheitspolitisches Grundsatzpapier, das die neue Bedrohung durch Russland in den Mittelpunkt stellt und vor diesem Hintergrund, also dem sogenannten Russian Threat, der russischen Bedrohung, eine vollständige Neuorganisation der europäischen Verteidigungspolitik und der europäischen Rüstungsindustrie fordert. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Rechtsakte anschaut, die im Rahmen dieser Umsetzung erfolgen, dann ist nicht zu übersehen, dass dabei der Europäischen Union und zwar insbesondere der Kommission immer mehr Zuständigkeiten zugeschanzt werden. Und das legt aus meiner Sicht das Muster Krise als Mittel zur Macht nahe. Das heißt, das Muster, das wir im Grunde genommen seit der Weltfinanzkrise 2008 beobachten können, nämlich, dass alle großen Krisen von der Union, insbesondere von der Kommission, genutzt werden, um mehr Zuständigkeiten nach Brüssel zu bringen. Und tatsächlich die Mitgliedstaaten durch die neuen Verordnungen, die jetzt beschlossen worden sind, gewissermaßen so miteinander zu verklammern, dass sie sich gar nicht mehr voneinander lösen können. Und das wäre dann tatsächlich ein großer Schritt in Richtung einer politischen Union, von der man natürlich sich fragen kann, ob sie tatsächlich im Interesse der Bevölkerungen der Mitgliedstaaten liegt oder ob sie nicht eigentlich nur im Interesse der Machthaber liegt.
Kann es sein, dass innerhalb der EU transatlantische Kräfte der alten Schule versuchen zu überwintern, bis in Washington wieder ein Präsident sitzt, der ihren Gewohnheiten, ihren Zielen mehr entgegenkommt? Das heißt, dass versucht wird von diesen Kreisen, die an fast allen Ländern der EU sitzen, vor allem aber in Osteuropa, die EU mehr oder weniger so zu zementieren als Bollwerk gegen Russland, bis ja die transatlantische Front wieder geschlossen ist?
Ja, da sprechen Sie einen wirklich sehr wichtigen Punkt an. Ich habe mich das auch gefragt von Anfang an. Warum sind eigentlich die Europäer bereit, derartige Belastungen, derartige Kosten auf sich zu nehmen, obwohl eigentlich eine Unterstützung der Ukraine in dieser Form nicht in ihrem Interesse liegt? Und tatsächlich bin ich dabei oft auch auf den Gedanken gekommen, dass hier möglicherweise einfach eine Durchhaltestrategie verfolgt wird. Trump wird sozusagen als ein Zwischenspiel gesehen, das alle geopolitischen Denkgewohnheiten über den Haufen wirft. Und man möchte zurück zu den alten Strukturen. Das sind auch, wie Sie gesagt haben, Interessensgruppen, die zu diesen alten Strukturen zurückkommen. Und dafür muss jetzt gewissermaßen durchgehalten werden bis zur nächsten US-Präsidentschaftswahl.
Es ist auch in Nikosia wieder vom ukrainischen Militärwunder gesprochen worden. Ich habe mitunter den Eindruck, dass es deshalb passiert, um die zweifelnden europäischen Staaten und Bevölkerung bei der Stange zu halten, um zu zeigen, hier guckt, die Ukraine kann gewinnen, wenn wir sie nur weiterhin unterstützen. Ist das Augenwischerei?
Aus meiner Sicht ja. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, das ist Propaganda. Das ist ein neues Narrativ, das in der Tat, wie Sie sagen, verbreitet wird, um bei der Bevölkerung den Eindruck zu erzeugen, wenn wir genug tun, dann kann die Ukraine tatsächlich sich gegenüber der russischen Bestie behaupten. Und wer wollte das nicht unterstützen? Tatsache ist jedoch, dass das ukrainische Drohnenwunder, das ukrainische Resilienzwunder in Wahrheit natürlich nur dadurch funktioniert, dass massive Unterstützung aus den europäischen Staaten nach wie vor auch aus den USA, allerdings bezahlt von den Europäern und drittens, sehr wichtig, von den US-amerikanischen Hightech-Unternehmen erfolgt. Die meisten haben inzwischen mitbekommen, dass die Ukraine ohne Starlink überhaupt gar nicht fähig wäre, ihre militärische Kommunikation zu organisieren. Also würde Starlink abgeschaltet, wie das ja zu Beginn der Trump-Zeit für 2 oder 3 Wochen mal der Fall war, würde die Ukraine sofort zusammenbrechen. Auch was die Drohnenproduktion betrifft, da wird uns gesagt, na ja, die ukrainische Drohnenindustrie, die zeige hier eine unglaubliche Leistungsfähigkeit und das auch noch sehr plötzlich. In Wahrheit ist es natürlich so, dass für die Exemplare, die in der Ukraine tatsächlich gebaut werden, die Teile aus dem Ausland kommen, insbesondere aus dem europäischen Ausland kommen, zum Teil aber übrigens auch aus China, und dort einfach zusammengesetzt werden. Die eigentliche Entwicklung findet in Zusammenarbeit von ukrainischen Unternehmen und deutschen und polnischen Unternehmen, jetzt demnächst auch französischen Unternehmen, in den europäischen Ländern statt. Hinzu kommen so wichtige Akteure wie der US-amerikanische Datenverarbeiter Palantir. Der CEO von Palantir, Karp, hält sich regelmäßig in der Ukraine auf und Palantir erledigt für die Ukraine tatsächlich die Analyse der eingehenden Frontdaten. Die werden von Palantir ausgewertet und auch in Operationspläne transformiert. Ohne diese Unterstützungsleistung von Palantir wäre der Drohnenkrieg, so wie die Ukraine ihn führt, gar nicht möglich. Und gleichzeitig profitiert Palantir davon natürlich enorm. Denn alle wissen, dass die Zukunft der militärischen Kriegsführung bei den autonomen, KI-gestützten, verbundenen Waffensystemen liegen wird. Und da sammelt Palantir im Moment Fronterfahrung. Das heißt, es kann seine in dieser Hinsicht bereits bestehenden Systeme in einer tatsächlichen Kriegssituation erproben und verbessern. Und dadurch erlangt Palantir natürlich in diesem Bereich einen Vorsprung, den praktisch niemand wird einholen können.
Die EU hat am vergangenen Donnerstag und Freitag auf Zypern einen informellen Gipfel abgehalten und dort vor allem über eine einheitliche Ukraine-Politik gerungen. Über die Ergebnisse haben wir uns mit Professor Hans-Ludwig Neuhoff unterhalten, der seit 2024 Abgeordneter der AfD im EU-Parlament ist. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Neuhoff.
Ja, sehr gerne.